Und seiner Frau Isabel flieht, nachdem er eine Dürrezeit als Gottes Gericht angekündigt hat. Und Gott versorgt ihn da übernatürlich durch die Rabe am Bachkrit. Und dann erlebt die Witwe von Zarpat Gottes übernatürliche Versorgung. Vielleicht erinnert ihr euch, das Öl im Krug wird nicht ausgehen und das Mehl im Topf wird nicht ausgehen. Das ist diese Geschichte. Und dann später die Auferweckung ihres verstorbenen Sohnes. Als zweites war die wundersame Entrückung Elias dran mit der Mantelübergabe an seinen Nachfolger Elisa. Und dabei habe ich eine Prophetie aufgenommen, die anlässlich von Karls Heimgang zweimal ausgesprochen wurde mit dieser Mantelübergabe. Und letztlich hat der Daniel in seiner letzten Predigt von dem erschöpften Elia gesprochen. Und da muss ich mir überlegen, ob ich dieses Thema vielleicht später nochmal aufgreife. Aber heute ist jetzt dran Elia auf dem Karmel. Und ich möchte euch kurz die Gliederung vorstellen. Also als erstes, wer ist Elia? Nochmal ein bisschen den Kontext, um euch da abzuholen. Dann lese ich die Bibelstelle. Dann gucken wir uns an Elias Gehorsam. Dann, wie Elia Schuld benennt, Elia und die Kraft des Glaubens und Elias ernstliches Gebet. Lasst uns jetzt nochmal vor Augen führen, wer Elia war und in welchem Kontext er gehandelt hat. Also da wird wenig beschrieben, Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, ist eigentlich alles. Also das verrät uns nicht viel über seine Herkunft. Aber wie wir wissen, Elia zählt zu den großen Propheten. Sein Ende ist geheimnisvoll. Da erfahren wir, dass er vor den Augen von seinem Prophetenjünger Elisa mit einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist. Im Neuen Testament erscheint Elia zusammen mit Mose auf dem Berg der Verklärung und redet mit Jesus vor den Augen von seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann letztlich im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 18, da geht es um das sogenannte Ältestengebet. Und dort wird auf Elia verwiesen, und zwar, dass er ein Mensch war wie du und ich. Also das finde ich irgendwie ganz besonders, dass Elia ein Mensch war wie du und ich. Und dort steht, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte Frucht hervor. Also der Elia war auf der einen Seite ein Glaubensheld und andererseits wird von ihm berichtet eben von dieser Erschöpfungsdepression, die er da gehabt hat. Und zwar so heftig, dass er ja nicht mehr leben wollte. Also wenn man das so anguckt, die ganz normale Spanne eines Lebens, was uns auch so begegnet, hier und da. Elia, sein Name ist Programm. Er bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Und es hört sich irgendwie selbstverständlich an, ist es aber gar nicht zu der Zeit, als Elia lebte. Der Elia, der lebte zur Zeit von der Königsherrschaft vom König Ahab und seiner Frau Isabel, und zwar im 9. Jahrhundert vor Christus. Und diese Isabel war eine ausländische Frau und die hat den Götzen Baal verehrt. Und der König Ahab, der hat dem Baal einen Tempel gebaut in Samaria und hat auch die Meeresgöttin Asherah verehrt. Also diese Zeit, das war ein Abfall von Gott und ein staatlich verordneter Götzendienst. Elia stellt also das Gegenbild zum Mainstream der damaligen Gesellschaft dar. Mein Gott ist Jahwe, das bedeutet sein Name. In 1. Könige 17, Vers 1 kündigt Elia Ahab das Gericht Gottes an in Form von einer Dürrezeit. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Damit macht er sich natürlich nicht beliebt beim König Ahab und seiner Frau Isabel, und die haben ihm nach dem Leben getrachtet. Und ich lese jetzt diese Bibelstelle nach der Luther-Übersetzung in 1. Könige 18, Vers 1 bis 2 und dann 17 weiter zunächst bis Vers 40. Die Überschrift lautet: Das Gottesurteil auf dem Karmel. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Jetzt in die nächste Verse bis Vers 17 kommt noch eine Begegnung, die der Elia hatte mit Propheten Ahab. Das lasse ich jetzt aus und wir gehen weiter auf den Karmel sozusagen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und du den Balen nachgelaufen bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Asherah, die vom Tisch Isabels essen, also 850 Propheten insgesamt. So sandte Ahab hin zu allen Israeliten und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia zu dem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zu dem Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer dran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Das ist recht. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen: Baal, erhöre uns. Aber es war keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist übers Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu dem Volk: Kommt her zu mir. Und alles Volk trat zu ihm, und er baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar herum einen Graben, so breit wie für 2 Maß Aussaat. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach: Holt 4 Eimer Wasser voll und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als aber das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie griffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Als nächstes möchten wir Elias Gehorsam betrachten. Im Anfang von dem 18. Kapitel wird unserem Prophet ein neuer Befehl erteilt. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, also geh hin und zeige dich Ahab und ich will Regen geben auf den Erdboden. Das war Vers 1. Also hier wird der Elia aus seiner Zurückgezogenheit in Zarpat zurückberufen, um in der Öffentlichkeit zu erscheinen, um wiederum vor dem König Ahab zu stehen. Und Elia folgte der Aufforderung ohne Widerrede. Mochte es heißen, geh hin und verbirg dich oder geh hin und zeige dich, er war bereit zu gehorchen. Er war ebenso bereit, dem gottlosen Ahab und all den Propheten Baals gegenüberzustehen, als er es gewesen war, sich drei Jahre und sechs Monate zu verbergen. Sicher war das für Elia eine Herausforderung, seine Einsamkeit zu verlassen und mit zorniger Tyrann zu erscheinen. König Ahab stand ja mit seiner gottlosen Frau an der Spitze von einer Schar götzendienerischer Propheten. Und sicher hat es ein großes Maß an Selbstverleugnung vom Elia gefordert. Aber in der Kraft des Herrn fürchtet er sich nicht, einem schrecklichen Heer von 850 Propheten gegenüberzustehen, deren Unterhalt vom Betrug der Nation abhängig war. An deren Spitze stand eine manipulative Frau, die ihren schwachen Gemahl leiten konnte, wie sie wollte. Und ich möchte euch bitte einladen, wie auch immer, euch zu überlegen, wie sieht es mit unserem Gehorsam, also mit deinem Gehorsam gegenüber Gott aus? Und ich mache so eine kleine Pause, dass ihr Zeit habt zu reflektieren. Wie sieht es mit unserem, mit deinem Gehorsam gegenüber Gott aus? Als nächstes gucken wir an, wie Elia Schuld benennt. Sobald Ahab gehört hat, dass Elia aus seinem Versteck gekommen war, ist er ihm entgegengegangen. Und schon von weitem rief er ihm zu, da bist du also wieder. Du bist schuld daran, dass es uns in Israel so schlecht geht. Die Trennung von Gott und von seinen heiligen Geboten war es, die das ganze Elend auf sie gebracht hat. Aber Elia blieb ruhig. Das ist nicht meine Schuld, antwortete er. Du hast Gott nicht gehorcht und deshalb geht es dem Land jetzt so schlecht. Aber jetzt soll es wieder regnen. Doch vorher will Gott zeigen, dass er der Mächtigste ist. Versammle alle Leute am Berg Karmel und hole auch die Priester von Baal und Asherah. Also der König Ahab, der wusste nicht so genau, was Elia vorhatte, aber trotzdem hat er gemacht, was Elia gesagt hat. Und jetzt deckt Elia die Schuld Israels auf. Da lesen wir in Vers 21, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber Baal, so wandelt ihm nach. Also Elia fordert die Israeliten auf, ganze Sache mit Gott zu machen. Und das Alte Testament zeigt uns an vielen Stellen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Ehre mit niemand teilt. Und im Neuen Testament lesen wir in Offenbarung 3, Vers 15 und 16, was Gott der Gemeinde in Laodicea vorwirft. Und zwar steht da: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wieder eine Frage zum Nachdenken. Wo sind wir in Gefahr, unsere eigene Schuld zu verschieben? Und wo sind wir in Gefahr, uns nicht eindeutig auf Gottes Seite zu stellen? Und ich lasse wieder eine kurze Pause, dass ihr reflektieren könnt. Ich wiederhole das nochmal. Wo sind wir in Gefahr, unsere eigene Schuld zu verschieben? Und wo sind wir in Gefahr, uns nicht eindeutig auf Gottes Seite zu stellen? Elia und die Kraft des Glaubens. Der allmächtige Gott ist das Stärkste. Er kann alles und nichts ist ihm zu schwer. Die Israeliten wollten jetzt wissen, wer der Stärkste ist. War der Götze Baal stärker oder der Gott, an den Elia glaubte? Sie schauten gespannt zu, was geschah. Auf der einen Seite stand Elia ganz allein. Auf der anderen Seite waren sehr viele Baalspriester. Jetzt erklärt Elia die Regeln. Baut ihr einen Tempel, legt Holz drauf und das Opfer. Aber ihr sollt es nicht selber anzünden. Ich werde das Gleiche machen. Dann sollt ihr zu Baal rufen und ich werde zu meinem Gott beten. Der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt und sein Opfer selbst anzündet, der ist der wahre Gott. Das kann nur ein starker, ein allmächtiger Gott tun. Die Israeliten waren begeistert von der Idee. Ja, das ist eine gute Idee, riefen sie. Das ist ein fairer Kampf, dann werden wir wissen, wer der wahre Gott ist. Ihr dürft anfangen, sagt Elia zu den Baalspriestern. Also machten sie sich an die Arbeit. Sie holten Holz und legten es auf dem Altar. Dann legten sie das Opfertier oben drauf. Sie beteten zu Baal, erst leise, dann wurde sie immer lauter, aber nichts geschah. Immer wieder lauschte sie, ob ihr Gott ihnen vielleicht antwortet, aber nichts war zu hören. Bis zum Mittag, dann haben sie um den Altar herum getanzt, aber das Opfer lag immer noch auf dem Altar. Ruft etwas lauter, spottet Elia. Vielleicht ist euer Baal gerade beschäftigt oder er schläft. Elia wusste ja, dass Baal gar kein Gott war. Baal war nur ein toter Götze. Er hatte keine Macht, er konnte nichts tun und so auch kein Feuer anzünden. Das Geschrei der Baalspriester wurde noch lauter. Sie gerieten in Trance und fingen dann an, sich mit Messern zu ritzen. Aber bis zum Abend war immer noch nichts geschehen. Das ganze Spektakel war umsonst. Baal hatte keine Macht, er konnte nichts tun. Jetzt wollten die Israeliter wissen, ob der Gott Elias stärker war. Kommt zu mir, rief Elias sie. Das Erste, was er tat, war, den niedergerissenen Altar des Herrn wieder aufzurichten. Es ist auch was Bezeichnendes für den Elia, dass er eben die Anbetungsstätte Gottes wieder aufbaut. Aber dann tat er was Ungewöhnliches. Er macht einen großen Graben um den Altar rum. Dann legt er das Holz und den Stier auf den Altar. Aber Elia war noch nicht fertig. Holt mir schnell 4 Eimer Wasser, rief er. Einige Leute liefen los und holten Wasser. Sie haben sich gewundert, was Elia damit vorhatte. Elia nahm das Wasser und goss es auf das Opfer und auf das Holz. Manche Israeliten schüttelten den Kopf. Wusste denn der Elia nicht, dass nasses Holz viel schlechter brennt als trockenes? Die Chance, dass sein Opfer brannte, war sowieso schlecht. Aber wenn er jetzt noch Wasser draufgoss, dann schien es ganz unmöglich. Natürlich wusste der Elia das, aber er wollte eben zeigen, dass Gott wirklich der Allmächtige und Stärkste ist. Als das Wasser auf dem Opfer war, schickte er die Leute noch 2-mal los. Also 12 Eimer Wasser hat er über den Altar gegossen. Und jetzt wussten sie auch, warum er noch ein Grab dazu gemacht hat. Das Wasser war über den Altar geflossen und hatte sich im Grab gesammelt. Jetzt wurde es spannend. Die 850 Priester von Baal und Asherah hatten nichts ausrichten können. Konnte Elia, der ganz allein bei seinem Opfer stand, nun mehr tun? War sein Gott wirklich stärker? Elia tanzte nicht um den Altar herum. Er blieb ruhig und betete laut zu Gott. Herr, bitte zeige heute, dass du der wahre Gott bist und dass ich dir diene. Höre mein Gebet, damit die Israeliten erkennen, dass du Gott bist und damit sie dir wieder folgen. Das war schon alles, was Elia tat, also völlig unspektakulär. Jetzt war er still und wartete. Die Israeliten waren auch still und haben den Atem angehalten. Auch die Baalspriester schauten neugierig zu. Plötzlich fiel Feuer vom Himmel. Das Holz brannte, das Opfer und sogar die Steine und das Wasser. Das war Gott. Das konnte nur ein Gott, der ein allmächtiger Gott ist, tun, der Stärkste ist, den es gibt. Das haben jetzt auch die Israeliten erkannt und riefen, der Herr ist wirklich Gott. Gott ist der Stärkste. Die Israeliten erkannten, dass Baal nur ein toter Götze war und keine Macht hat. Nehmt die Baalspriester fest, rief Elia. Dann brachte Elia die Baalspriester um, denn sie hatten das Volk verführt, einem toten Götzen anzubeten. Also das ist in unsere Augen ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ist eben im Alten Testament so. Gell? Das Volk Israel hat erkannt, dass es nur einen wahren Gott gibt. Sie erkannten, dass Baal nur ein toter Götze war und dass der Herr der allmächtige Gott ist und wolltet ihm jetzt auch nachfolgen. Wieder ein paar Gedanken zum Reflektieren für euch. Wo fehlt unserem Glaube die Kraft? Wo fehlt unserem Glaube die Kraft? Da gibt es so einen Spruch, der heißt, du brauchst keinen großen Glauben, sondern du brauchst Glauben an einen großen Gott. Du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst Glauben an einen großen Gott. jetzt geht's zum Finale. Elias ernstliches Gebet. Ich lese den Abschnitt aus 1. Könige 18, Vers 41 bis 46. Und Elias sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer hin. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hinauf. So geschah es siebenmal. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke aus auf dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hinauf und sag Ahab: Spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz vor Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er nach Jezreel kam. Also der Elia hat den König Ahab zum Essen geschickt und hat ihm den Regen angekündigt. Es war noch nichts zu sehen, jedoch ein Rauschen war zu hören. Elia geht jetzt mit seinem Diener in die Stille auf den Berg. Er sucht Gottes Gegenwart, indem er sich in einer demütigen Haltung, also den Kopf zwischen die Knie, an Gott wendet. Er betet, aber es ist kein Regen in Sicht. Siebenmal schickt er seinen Diener, um Ausschau zu halten. Elia bleibt dran. Beim siebten Mal sieht sein Diener eine handgroße Wolke aus dem Meer aufsteigen. Eine handgroße Wolke, nachdem sieben Jahre nicht geregnet hat. Aber das hat dem Elia genügt, dass er seinen Diener zu Ahab schickt mit der Ankündigung eines großen Regens. Und der Ahab ist mit seinem Gespann in die Jezreel-Ebene hinuntergefahren. Also vom Berg Karmel bis in die Jezreel-Ebene sind es etwa 40 Kilometer. Und wir lesen hier, dass die Hand des Herrn über Elia kam und er vor Ahab in die Jezreel-Ebene lief. 40 Kilometer. Auch hier haben wir nochmal ein übernatürliches Geschehen. Ob es wohl der König Ahab überhaupt wahrgenommen hat. Ein paar Gedanken für euch nochmal. Was können wir hier von Elias Gebetspraxis lernen? Was können wir hier von Elias Gebetspraxis lernen? Also zuallererst, dass er dran blieb, bis die Verheißung eintraf. Und dann seine Zuversicht, dass das Erbetene kommen würde. Und dann auch seine demütige Haltung gegenüber Gott. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Elias Gehorsam gegenüber Gott angeschaut, uns die Frage gestellt: Wie sieht es mit unserem Gehorsam gegenüber Gott aus? Wir haben festgestellt, dass Elia Schuld ganz klar benennt und uns überlegt, wo wir in Gefahr sind, Schuld zu verschieben, oder wo wir in Gefahr sind, uns nicht eindeutig auf Gottes Seite zu stellen. Wir haben die Kraft des Glaubens von Elia betrachtet und überlegt, wo es unserem Glaube an Kraft fehlt. Und weil das ja nicht machbar ist, die Kraft unseres Glaubens ist oft nicht machbar, da habe ich diesen Hinweis gegeben, du brauchst keinen großen Glauben, sondern du brauchst Glaube an einen großen Gott. Also dass wir einfach die Größe Gottes betrachtet, die uns überzeugt und überführt. Wir haben Elias ernstliches Gebet betrachtet und uns gefragt, was wir davon lernen können. Und ich habe da dazu festgestellt, dass man zuallererst davon lernen kann, dass er dran blieb, bis die Verheißung eintraf. Wir können von seiner Zuversicht lernen und wir können auch seine demütige Haltung gegenüber Gott übernehmen. Ja, soweit die Geschichte von Elia und die Baalspriester auf dem Berg Karmel. Eine beeindruckende Geschichte über Gottes Macht und Stärke. Amen.